Willkommen bei den Trashologen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute reden wir über Folge 1 von Die Verräter.
Let's go! Boah, endlich bist du wieder da.
Ich hab dich richtig vermisst.
Ich hab dich so vermisst und für die Korte ist das ja jetzt voll andersrum. Die haben dich ja gehört. Ich hab dich aber nicht gehört. Die haben dich gehört mit Dr. Risa. Das heißt, ich bin froh, dass du wieder da bist.
Es fühlt sich richtig lange an. Dabei war es eigentlich nur 2 Wochen.
Erzähl uns von Kolumbien.
Ich war in Kolumbien. Es war richtig geil. Wenn es auf eurer Liste steht, ich kann es so empfehlen. Es war mein erstes Mal in Südamerika. Es war ein richtig guter Vibe. Es waren richtig gute Menschen. Es war gutes Essen. Ich habe es richtig geliebt und ich möchte auf jeden Fall ganz bald dahin zurückfahren.
Verstehe ich.
Ich poste euch ein paar Bilder, auch auf Instagram. Oder ich glaube, wenn ihr die Folge hört, habe ich es vielleicht schon gemacht. Aber ich bin richtig froh, dass wir zurück sind und dass wir mit einer neuen Ära starten. Es hat eigentlich perfekt gepasst vom Timing her, ne? Dass alle Sachen in der Woche, bevor ich in Urlaub geflogen bin, sind geendet. Dann war eine Woche Reality-Pause, kann man quasi sagen. Und jetzt startet hier auch bei uns eine neue Ära. Bevor wir die Folgenbesprechung beginnen, haben wir hier mal ein kurzes Vorgeplänkel, wo wir unsere Woche besprechen, wo wir Zuhörer-Nachrichten, ZuhörerInnen-Nachrichten besprechen und die Fragen, die wir an die Community gestellt haben, nachbesprechen. Wenn euch das nicht interessiert, sondern ihr direkt die Folgenbesprechung haben wollt, dann gibt's entweder Kapitelmarken, wenn ihr bei Spotify seid, oder auch in der Folgenbeschreibung, direkt am Anfang, steht, wann die Folgenbesprechung anfängt mit so einer Zeitangabe.
Ich habe 3 Sachen zu erzählen.
Ich muss es wissen. Du warst gestern bei The Monday Talks bei der wunderbaren Alina. Ich war so traurig, dass ich nicht dabei war. Erzähl mir alles darüber.
Wir waren alle auch traurig, dass du nicht dabei warst. Es war Kohorte da, Dina. Und weißt du, wie süß das war? Es hat einfach eine Frau aufgezeigt und hat erzählt, beziehungsweise es ging darum, wie man toxische Arbeitsbedingungen auflösen kann gerade. Und sie hat erzählt, dass die sich immer so wahnsinnig doll supporten auf ihre Arbeit. Die arbeitet in einer Agentur und da arbeiten viele Frauen und die hören alle unseren Podcast und dass die dann manchmal sagen, aber die Trashologen haben gesagt, und mein Herz ist natürlich aufgegangen, also mit sowas kriegst du mich ja, ne?
Mein Gott, das ist ja so schön. Liebe Grüße an diese Agentur. Mir haben früher so Studierende auch zwischendurch immer so nette Sachen gesagt oder so gesagt, dass die Arbeit an unserer Bachelorarbeit die zu Feministinnen gemacht hat und so. Ich kann nicht leugnen, dass es vielleicht auch mal zu einer besseren Note geführt hat, denn ich bin ja auch nur ein Mensch. Und mein Partner hat mich immer so ausgelacht und gesagt, ja, die wissen natürlich genau, was sie sagen müssen, damit die eine gute Note kriegen. Aber die gestern, die hätten das ja nicht sagen müssen. Die haben es freiwillig gesagt, obwohl du keine Macht mit Noten über die hattest.
Ist ja noch krasser, ne?
Absolut.
Auf jeden Fall, es waren einfach wieder so viele tolle Menschen da. Unter anderem, also ich muss natürlich erstmal starten mit Alina. What the fuck, Alina. Sie ist ein Geschenk des Himmels, finde ich. Die ist so ein krasses Girls Girl. Wir haben auch generell viel über Verbindung unter Frauen und Girl Supporting Girls gesprochen. Das war eh irgendwie Thema meiner letzten Wochen. Und Alina ist da wirklich das krasseste Vorbild. Die gibt so gerne Space, Menschen, wo sie wirklich dann dahinter steht. Und ich bin ein Riesenfan. Und Alina hat ja jetzt auch einen Podcast. Das heißt, hört da unbedingt rein. Die erste Folge ist schon draußen. Der heißt The Monday Talks. Folgt ihr auch auf Instagram. Und vielleicht bin ich da ja auch bald mal zu hören. Ansonsten war noch Samson da. Und zwar ist Samson das die Person, die QueerMed gegründet hat. Kennst du das?
Nee. Oder vielleicht jetzt gerade, wo du sagst, das könnte sein, dass Lucia von Princess Charming das schon mal geteilt hat in ihrer Story. Oder?
Das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Das ist eine Website, auf der Personen angeben können, in welcher Praxis, entweder therapeutisch, aber auch alle möglichen medizinischen Praxen? Was sind denn die Plural von Praxis?
Ich glaube Praxen.
In welchen Praxen sie nicht diskriminiert wurden oder wo sie halt positive Erfahrungen mit einem Safe Space gemacht haben. Und da kann man sich dann eben erkundigen. Und ich habe das selber auch schon ein paar Mal genutzt und bin so auf Leute gekommen. Und das ist tatsächlich, geht es voll durch die Decke. Und Samson ist einfach eine wahnsinnig beeindruckende Person, die auch einen Podcast hat. Nämlich, der nennt sich Trauerschatten und da geht es um Neurodivergenz und Nonbinarität mit ganz tollen GästInnen. Auch da würde ich sagen, große Podcast-Empfehlung.
Ich würde sagen, wir verlinken das alles mal unter der Folge.
Dann habe ich noch eine Sache, die ist mir ganz wichtig. Ich hatte die Aufnahme mit Alina letzten Freitag zu unserer Folge bei The Monday Talks und danach hatte ich einen Fahrradunfall. Dina, ich habe es dir vorher schon erzählt, das war wirklich dramatisch. Ich habe meinen Kopf, dieses Geräusch, also mein Kopf auf dem Boden aufknallt, dieses Krick, das kriege ich so schnell nicht mehr raus. Das war wirklich ein bisschen dramatisch und ich habe auch dramatische Gefühle gefühlt dann in dem Moment, aber auch die Tage danach. Und deswegen will ich einmal sagen, es ist mir jetzt einfach ein Anliegen, Leute, tragt einen Helm. Ich bin jetzt so einer. Ich bin jetzt eine Helm-Bitch und ich liebe alles daran.
Gibt da auch diese fancy Dinger, die man sich so um den Hals legen kann, hat man gar nichts auf dem Kopf. So eine Art, wie so eine Art Airbag, ne?
Das hat die Sophie gestern auch gesagt. Ach, ich muss erzählen, wer gestern noch alles dabei war. Wir waren nämlich nachher essen und da war Sophie Immelmann, großer Fan. Ich hoffe, die kommt auch bald mal zu uns. Dann war...
Ich habe auf dem Foto Gina gesehen.
Gina, ich bin so ein Fan. Oh mein Gott. Gina ist die, die immer auf Instagram sagt, das Ding ist und das ist das Ding. Es ist so witzig. Auf jeden Fall macht die wahnsinnig witzigen Content. Auch da große Account-Empfehlung.
Gibt so viele tolle Frauen bzw. Menschen im Internet.
Absolut. Und weißt du, dass die Alina mich was Spannendes dazu gefragt hat in ihrem Podcast? Die hat mich gefragt, ob ich auch die Erfahrung mache, dass das so ein wahnsinnig tolles feministisches Netzwerk ist auf Social Media, weil sie hatte Angst vor dieser Welt und seit sie da drin ist, merkt sie, dass es einfach ein krasser Safe Space und so viel Support aus allen Ecken. Und ob ich das auch so empfinde? Ich habe gesagt, ja, das empfinde ich auch so auf Social Media. Und in der Reality-Welt sehe ich nicht. Weil sie hat das auch zu Reality gefragt. Und ich war ja auch bei der Kampf der Reality-Stars-Premiere. Das war auch wahnsinnig toll. Und ich habe mit wahnsinnig tollen Menschen gesprochen. Und gleichzeitig waren da auch ein paar Kandidaten, mit denen ich mich nicht so safe gefühlt habe. Und ich habe mich gefragt, wie können die immer noch eingeladen werden?
Ich habe einen krassen Jetlag, habe gestern Nacht um 4 mir gedacht, was kann ich tun, um einzuschlafen, habe mir die erste Folge Ex on the Beach angemacht und ich habe nach 10 Minuten wieder ausgeschaltet.
Geht nicht, ne?
Das geht nicht. Es gibt Menschen, wo ich denke, das können wir uns doch nicht weiter angucken.
Absolut. Es waren tatsächlich mehrere dieser Kandidaten bei der Premiere. Und ich habe versucht, das auf einer Metaebene zu betrachten und zu sagen, gut, es ist auch trotzdem wichtig, dass wir diese Spaces infiltrieren. Und ich würde sagen, genau das haben wir auch gemacht. Ich habe super viel gesprochen mit wirklich tollen Personen, mit tollen Frauen. Ich habe mit Honey gesprochen, mit Stella gesprochen, mit Cecilia gesprochen. Auch mit beiden Michelles, also mit der Michelle vom Sommerhaus und Michelle Monbalin. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht.
Michelle Monbalin. Die ist ja auch vom Sommerhaus. Michelle Monbalin vom Sommerhaus und Michelle, ich glaube, sie heißt Misik. Heißt sie Misik? Ich glaube, ja. Michelle von dieser Staffel auf jeden Fall. Normalo Sommerhaus.
Mit beiden Michelles. Und ich habe offensichtlich mit beiden Michelles über das Thema Grenzen gesprochen. Was auch bei beiden echt, also die hatten viel dazu zu sagen. Und es waren sehr, sehr spannende Gespräche. Mehr davon gibt's bald auf unserem Instagram.
Die Sprachnachrichten, die du mir nach dem Event geschickt hast, die können wir aber leider nicht veröffentlichen.
Ich glaube, das Wort krass kam 10-mal darin vor.
Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war. Aber ich glaube, das nächste Event kommt.
Absolut. Auch da, du hast krass gefehlt. Aber umso mehr freue ich mich auf das, was noch kommt. Gehen wir weiter. Wir haben ja gesagt, wir machen Clean Cut, aber wir müssen trotzdem ein bisschen Worte der Kohorte machen. Wir können es nicht ganz skippen, weil es sind schon einfach sehr spannende Sachen passiert. Das erste sind Nachrichten zu Dr. Risa. Die müssen wir besprechen. Es ist so schön. Ich bin so froh, dass Dr. Risa wieder da ist, dass sie Teil unseres Teams ist. Ich bin selbst nämlich einfach ein Fan von ihr. Ich habe die Folgen natürlich auch gehört, habe ganz viel schon wieder gelernt und umso froher bin ich, dass ihr Dr. Risa auch wieder so warm aufgenommen habt. Ich habe natürlich nichts anderes erwartet von der Kohorte, aber trotzdem habe ich mich einfach gefreut.
Ich mich auch.
Dann haben wir eine ganz spannende Nachricht bekommen und die möchte ich einmal aufdröseln. Hintergrund der Nachricht war das Reel mit Tommy, was wir mal gemacht haben, in dem Tommy sagt, Paulina macht einfach so wahnsinnig gerne und gut unbezahlte Care-Arbeit, also er bezog das hauptsächlich aufs Kochen. Und da haben Menschen drunter geschrieben, dass das ein Paradebeispiel ist für Weaponized Incompetence. Und wir haben das hier auch schon mal aufgegriffen, dass wir das schon auch so sehen. Und Weaponized Incompetence ist, dass man, vor allen Dingen wird es in Bezug auf Männer benutzt, dass die sagen, ah, ich kann das einfach nicht so gut. Und deswegen leisten Frauen besser die unbezahlte Care-Arbeit, so ungefähr. Wir fanden das schon auch passend. Aber die Nachricht, die uns dann erreicht hat, gesagt, ist es nicht kritisch zu betrachten, dass wir bei Männern ganz oft weaponized incompetence rufen und bei Frauen eher von erlernter Hilflosigkeit sprechen. Also erlernte Hilflosigkeit, dass Menschen das Gefühl haben, etwas nicht zu können, sich dabei hilflos fühlen und dann eben auch etwas nicht machen. Also ein Beispiel ist, ich habe das zum Beispiel in meinem Buch angeführt, dass Frauen sich oft gegen sexualisierte Gewalt nicht wehren, weil sie halt gelernt haben, sie können sich auch nicht wehren, sich dann hilflos fühlen und dann als Konsequenz daraus eben auch nichts machen, weil sie sich gar nicht mehr vorstellen können, dass sie ihren Chef vor den Kopf stoßen können, dass sie einen Job verlassen können, dass sie ihren Partner verlassen können, der gewalttätig war und so weiter. Und die Person hat gefragt, was ist der Unterschied? Warum reden wir bei Männern so oft von dieser weaponized incompetence und bei Frauen eher von gelernter Hilflosigkeit? Ich habe darüber nachgedacht und dachte, der Unterschied ist wahrscheinlich das Gefühl. Denn, wie das schon sagt, ist ja erlernte Hilflosigkeit, beinhaltet das, dass man sich halt hilflos fühlt. Und ich weiß nicht, also weaponized incompetence wird ja zum Beispiel verwendet, wenn Männer sagen, sie können kein Klo putzen, weil sie das nicht können. Ich kaufe da halt nicht ab, dass die sich dabei hilflos fühlen. So. Also es geht quasi darum, dass jemand aufgrund seiner Genitalien eingeredet wird, etwas nicht zu können versus etwas nicht zu müssen. Und dass Tommy sich jetzt hilflos fühlt beim Kochen, das kaufe ich dem halt nicht ab. Auch seine Eltern haben ja ein Restaurant. Also er ist offensichtlich mit dem Thema Kochen irgendwie in Berührung gekommen. Und auch bei anderen Haushaltstasks sehe ich keine Hilflosigkeit. Dann habe ich so drüber nachgedacht, wo ich das allerdings sehe bei Männern, ist tatsächlich bei einem Thema und das ist das Thema Kinderbetreuung oder Fürsorge zeigen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass auch Männer sich vielleicht hilflos fühlen, weil sie ja von klein auf mit sexistischen Stereotypen groß werden, dass sie halt nicht empathisch und fürsorglich sein können. Was unter anderem dazu führt, dass sie sich in dem Bereich halt weniger zutrauen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich dann vielleicht auch mal ein bisschen hilflos fühlen, wenn jemand denen so ein Kind vorsetzt. Und da sehe ich so ein bisschen den Punkt von der Nachricht. Und ich fand es einfach super spannend, darüber mal nachzudenken.
Finde ich richtig wichtig, dass du den Unterschied auch nochmal so rausstellst. Und ich finde schon, dass es auch ein großer Unterschied ist, ob jemand eingeredet kriegt, du kannst das nicht und die Person sich dann halt deswegen zum Beispiel Möbel aufbauen nicht zutraut oder ob die Person das eher mit so einer Absicht auch einfach nicht machen will. Wenn wir die gleiche Nachricht meinen, vielleicht haben wir auch mehrere Nachrichten gekriegt, ging es da ja auch um sowas wie den Garten machen oder Rasenmähen oder sowas, ne? Diese typischen, stereotypisch gesehen männlichen Tasks, die man so im Haushalt machen kann. Da habe ich auch oft das Gefühl, dass das ja so dann die wenigen Tasks sind, die Männer dann halt tatsächlich machen. Und dass Frauen dann da sagen, okay, ja, den Scheiß mache ich jetzt nicht auch noch, kann ich schon auch verstehen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so erlernte Hilflosigkeit ist, sondern eher so ein Ding von, ja, wenn das Einzige ist, was du machst, dann machst du das jetzt auch konsequent.
Ja. Und wenn die dann aber sagen, die Frauen, ich kann das halt nicht so gut wie du, dann wäre das schon auch weaponized incompetence. Aber ehrlich gesagt, verstehe ich's.
Total. Auch dieses Argument mit, ich mache ja die Gartenarbeit oder wechsle die Glühbirnen, ne? Wie oft passiert sowas? Und wie oft muss man den Abwasch machen, den Mental Load planen, staubsaugen, einkaufen gehen, kochen? Das jeden Tag.
Im Schnitt leisten Frauen ja 8 Stunden die Woche mehr unbezahlte Arbeit. Das sollte mal bezahlt werden. Wir machen heute ein anderes Abgefragt als sonst, denn wir haben 2 Reels hochgeladen und da war es tatsächlich spannend. Und Dina, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wir haben das größte Sample in der Geschichte der Trashologin damit erreicht. Denn 600 Leute haben unter dem Reel abgestimmt, indem ich Paulina frage, Paulina, bist du ein Pick-Me-Girl? Vielleicht sind es inzwischen auch mehr.
Wir hatten schon Samples mit über 1000 Leuten.
Scheiße. Okay, aber auch geil.
Aber 600 ist trotzdem geil. Erzähl mir, was war die Frage darunter?
So, ich habe Paulina gefragt. Paulina, bist du ein Pick-Me-Girl? Oh, ich sehe gerade, wir haben 685 Antworten inzwischen. Wir kommen noch an die 1000 vielleicht. Und Paulinas Antwort war, sie kann kein Pick-Me-Girl sein, weil sie redet Männern nicht nach dem Mund. Nicht so wie die anderen Frauen. Also kann sie kein Pick-Me-Girl sein. Und wir haben gefragt, hat dich das überzeugt? Was denkst du, wie haben die Leute, die das Reel gesehen haben, geantwortet?
Ich würde sagen, das hat die Leute nicht überzeugt.
Es war relativ gleich verteilt. Also 33% haben gesagt, das hat uns nicht überzeugt. Aber 29% haben auch gesagt, teils, teils. Also Teile davon haben sie überzeugt und Teile nicht. Und dann 38% haben gesagt, das hat sie überzeugt. Kann vielleicht auch dran liegen, dass Paulina das Reel selber geteilt hat und dass unser Sample zu unserem Standard-Sample vielleicht ein bisschen verändert hat. Wie hast du abgestimmt?
Ich habe tatsächlich nicht abgestimmt.
Das ist okay.
Okay, ich wusste gar nicht, dass sie das geteilt hat.
Die hat das geteilt.
Das ist natürlich schön, denn ehrlich gesagt, bei denen, auch bei einigen Reels von uns schon, ich finde, wir sollten mal ein bisschen die Reality-Welt so ein bisschen aufmischen mit feministischen Takes und Sachen reinbringen, die ich finde, dass die gerade fehlen. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass wir niemanden bloßstellen. Da haben wir auch schon voll viel drüber gesprochen, ne? Dass wir auch einigen Content hatten, wo wir dachten, wissen wir jetzt auch nicht ganz genau, ob man das so hochladen kann oder nicht, weil wir halt niemanden bloßstellen wollen. Aber ob wir das so empfinden, dass wir jemanden bloßstellen oder nicht und ob die Leute das selber so empfinden, sind ja auch immer nochmal zwei Sachen, ne? Und dass Paulina das anscheinend auch in Ordnung fand, so wie wir das in Ordnung fanden, freut mich auf jeden Fall.
Das hat mich auch direkt richtig beruhigt.
Ich glaube, wenn uns irgendjemand von den Protagonistinnen, über die wir auch so sprechen, mal eine Nachricht schicken würde und sagen würde, wegen eurem Podcast, ging es mir richtig schlecht, was ihr gesagt habt, fand ich ganz schrecklich. Oder vielleicht, wenn jemand sogar sagen würde, ich glaube, wenn jemand sagen würde, ich habe geweint, würde ich mir überlegen, ob wir den Podcast löschen. Okay, das ist jetzt sehr drastisch.
Aber so ab und an, so alle paar Monate sagst du immer, dann lösche ich den Podcast.
Nee, das fände ich wirklich richtig schrecklich. Außer, okay, es gibt natürlich so 3, 4, 5, 6, 7, 8 toxische Männer im Reality-TV. Da würde ich mir denken, Dude, vielleicht solltest du auch wirklich, wenn du geweint hast, dann tut's mir auch leid. Ich möchte auch nicht, dass Männer weinen wegen uns. Aber da musst du vielleicht mal kurz in dich gehen.
Vielleicht waren die Tränen dann auch mal nötig, ne?
Sollte unsere neue Tagline werden. Making men cry since 2023. Und damit haben wir jetzt schon wieder ein paar Männer verloren.
Not all men, not all men. Aber ich muss noch kurz aufklären. Männern nicht nach dem Mund zu reden, darum geht's gar nicht beim Pick-Me-Girl-Tum. Also zumindest nicht nach der Definition, die wir ja hier verwenden, weil du die einmal so wahnsinnig toll aufgestellt hast, oder auch nicht nach der Definition im Urban Dictionary. Denn andere Männer reden anderen Männern auch nicht unbedingt nach dem Mund und bekommen trotzdem männliche Anerkennung, indem sie sich eben von stereotyper Weiblichkeit abgrenzen und betonen, nicht so zu sein. Das heißt, mich hat das auch nicht überzeugt, was Paulina gesagt hat, wenn ich ehrlich bin. Aber ich war sehr froh, dass sie so offen mit mir ins Gespräch gegangen ist. Einer der häufigsten Kommentare, die wir unter dem Reel bekommen haben, war übrigens Yasin. Lass mal einfach mal so stehen.
Vermutlich einer der Personen, wo ich nicht so traurig wäre, wenn die Person sich schlecht fühlt wegen diesem Podcast.
Dann hatten wir noch eine zweite Frage, und zwar unter dem Video mit Hani. Da haben wir über Freundinnenschaften und Verbindungen unter Frauen gesprochen und gefragt, ist Freundinnen-Breakup schlimmer als romantischer Breakup? Und auch das Sample ist relativ groß geworden. Da wollte ich dich auch mal fragen, was denkst du darüber?
Ich habe auch nicht abgestimmt, aber ich sag's dir jetzt hier. Ich sage ja.
Ich dachte, dass in einer Welt, in der romantische Beziehungen als das höchste aller Güter dargestellt wird, die meisten Menschen sagen, ich stimme nicht überein mit dieser These. Und tatsächlich haben aber über 90% gesagt, dass sie voll und ganz zustimmen oder eher zustimmen. Das heißt, echt viele Menschen scheinen die Erfahrung schon mal gemacht zu haben, durch einen Freundinnen-Breakup zu gehen, und dass das irgendwie fieser und langwieriger war als ein romantischer Breakup.
Überrascht mich nicht.
Nämlich auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch daran liegt, dass wenn wir uns romantisch trennen, dass da der Prozess vorher viel härter ausgekämpft wird und viel häufiger so dieses, boah, wenn das nicht passiert, dann bin ich weg. Und bei Freundinnen dieses Austarieren häufig nicht passiert, sodass man das so ganz lange noch mit sich trägt und das irgendwie fieser und langwieriger wird.
Und bei romantischen Beziehungen, da gibt's ja so ein soziales Skript, wie das ablaufen muss, ne? Da weiß man, was passiert, was ist so. Es baut sich auf, dann hat man ein Gespräch, da erklärt man dann, okay, wir trennen uns, und dann wird sich auch getrennt und dann blockt man sich vielleicht. Also ich würde immer jemanden blocken, erstmal nach einer Trennung. Ich glaube, das ist das Gesündeste. Dann blockt man sich, dann löscht man alle Sachen, man verbrennt vielleicht was mit Freundinnen oder so, ne? Da gibt's so ein soziales Skript, wie das ablaufen muss. Und dann das erste Aufeinandertreffen ist dann schwierig, und vielleicht dann ein Jahr später trifft man sich mal zum Kaffee, fragt, wie geht's dir so, ne? Da gibt's ja so ein ganz klares Skript, wie so eine Trennung abläuft. Aber bei Freundinnen-Trennungen gibt's ja überhaupt kein soziales Skript. Da weiß man nicht, wie läuft das jetzt ab? Was sind die Stufen? Wie machen wir das? Und auch zum Beispiel, wenn du dann deinen anderen erzählst, boah, ich komme gerade aus einer Trennung von einem Mann oder von einem romantischen Partnerin, da kriegst du ja auch voll viel Sympathie. Das wird so als was richtig ernst genommen. Aber wenn du jetzt sagst, ich komme heute nicht zur Arbeit, weil meine beste Freundin hat sich von mir getrennt, das ist jetzt nicht so akzeptiert.
Voll der gute Punkt. Und ich finde, wir sollten eh mehr über Freundschaften sprechen. Ich habe vorher am Brot gehört, eine Folge zu Freundschaften, auch so Medium-Friends und so. Und da habe ich richtig viel drüber nachgedacht, dass wir viel zu wenig Skripte haben. Auch dieses, entweder man ist total nah oder man ist halt nicht befreundet. Aber was ist mit den Medium-Friends, die man auch total lieb hat, aber wofür man einfach nicht die soziale Kapazität hat? Muss man sich denen gegenüber ständig schuldig fühlen? Vielleicht auch nicht. Fand ich eine tolle Folge. Wir müssen alle mehr über Freundschaften sprechen. Ich glaube, auch das stürzt das Patriarchat am Ende.
Das glaube ich auch.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben. Ich habe was Neues entdeckt und das muss ich unbedingt mit dir und der Kohorte teilen. Ich konnte damit nämlich schon ziemlich glänzen auf den letzten Spieleabenden, die ich hier veranstaltet habe. Ich liebe ja gutes Essen. Und noch mehr liebe ich, mir richtig Zeit zu nehmen und Sachen einfach sehr schön herzurichten. Ich bin dann so eine Person, die auch mal eine Tomate in der Herzform schneide. Aber die Zeit ist ja nicht immer. Und jetzt habe ich ein Produkt gefunden, mit dem jedes Essen fancy und leckerer wird. Und das sind die Essigperlen von Coro, Aceto Balsamico, die Modena. Man könnte die auch als veganen Kaviar bezeichnen. Nur, dass sie halt geiler schmecken als Kaviar. Und die verpassen jedem Essen einfach ein Highlight. Man kann die super fancy auf irgendwelche Käses machen. Man kann die aber auch einfach auf Gemüseteller machen, auf verschiedene Salate. Es sieht einfach alles super schick aus und schmeckt geil. Eine Freundin von mir hatte mir diese Perlen empfohlen und ich habe gedacht, die spinnt, weil die so überschwänglich von denen erzählt hat, dass ich dachte, so geil können die nicht sein. Dann habe ich sie mir mal bestellt und ich bin ein Fan. Ansonsten habe ich noch Medjool-Datteln mit Cashew-Mousse vorbereitet. Das ging auch super schnell und hat richtig was hergemacht. Und dann stand natürlich noch, wie bei jedem Spieleabend, meine Standard-Snacks auf dem Tisch. Gepuffte Mango, Chili-Cashews und gebrannte Pistazien. Auch sehr geil. Ich würde sagen, Coro hat mich zur besten Gastgeberin gemacht.
Wenn ihr Coro auch ausprobieren wollt oder wenn ihr schon eine Lebensbeziehung habt und wieder bestellen wollt, dann haben wir auch einen Code für euch, und zwar den Code TRASH. T-R-A-S-H, alles groß geschrieben. Und damit kriegt ihr 5% auf das ganze Sortiment. Und zwar immer wieder, nicht nur auf die erste Bestellung.
Damit geht's zurück zur Folge.
Aber kommen wir zu Die Verräter. Ich will in die neue Ära starten.
Ich weiß. Es tut mir leid, Dina. Du hast es mir eigentlich vorher gesagt, jetzt war es doch ein langes Vorgespräch.
Das ist nicht schlimm.
Gebe dir eine Mainplot-Summary. Es ist wieder soweit.
Endlich.
Die Verräter. Ja. Folge 1. Der Cast zieht ein und Mozzie, Charlotte, Miria und Wayne werden zu Verrätern. In der ersten Nacht killen sie direkt den Mentalisten Timon. Beim gefesselten Flaschenpost-Puzzlespiel holen die Stars 10.000 für den Zauberschatz. Marie und Lambi holen sich ein Sicherheitsschild und boykottieren das Team. Jorge und Marie werden jetzt verdächtigt und Jorge muss am Ende gehen.
Okay, ich starte ganz am Anfang. Ich bin richtig froh, dass wir das Format uns jetzt als nächstes rausgesucht haben, weil ich finde, das bringt richtig Schwung in die Reality-TV-Welt und auch, ich glaube, es ist auch eine gute Pause für uns mal zwischendurch, weil ich glaube, dass viele Sachen, die wir jetzt besprochen haben, es war oft sehr toxisch, viel Drama, viel Streit und machen wir uns nichts vor, ich liebe das, dafür bin ich hier, aber dass wir die Verräter haben und dass wir da auch nochmal über so ganz andere psychologische Themen sprechen können, das liebe ich.
Anscheinend sind die Zahlen von Die Verräter ja auch richtig gut, habe ich jetzt gehört. Und ich glaube, das liegt genau an dem, was du sagst, dass einfach wirklich viel Scheiße passiert ist die letzten Monate in unserem Lieblingskosmos. Und dass wir das alle so ein bisschen brauchen. Menschen, die zwar schon, es ist ja auch trotzdem spannend, ne? Es ist ja ein spannendes Format, aber die irgendwie sich zumindest nicht total gewaltvoll verhalten oder bekriegen. Und klar, vielleicht ist es auch hart für manche Menschen, Menschen lügen zu sehen. Das kann ja auch irgendwie viel auslösen. Aber dadurch, dass es ein Spiel ist, ist das, glaube ich, alles verkraftbar.
Und psychologisch gesehen ist Die Verräter ja einfach ein wahnsinnig spannendes Format. Wir haben ja letztes Weihnachten haben wir ja ein Verräter-Special gemacht, weil ihr euch das gewünscht habt. Und als ich dafür in den Recherchemodus gegangen bin, habe ich mir auch gedacht, wir müssen eigentlich die ganze Sache mal besprechen, weil es gibt so viel spannende Forschung zu diesem ganzen Format an sich. Das hat sich ja sogar, ich glaube, wir haben damals besprochen sogar, dass sich das ein Lehrer/Dozent in Russland ausgedacht hat, diese ganze Sache, um so ökonomische und psychologische Sachen an seine Klasse zu demonstrieren. Und es ist dafür einfach perfekt. Deswegen liebe ich, dass wir es machen.
Hört unbedingt nochmal in diese Folge rein. Dina hat da wahnsinnig spannende Sachen für uns herausgefunden.
Danke dir. Aber viele davon werde ich jetzt auch nochmal in den nächsten Wochen anführen und da aber dann nochmal mehr ins Detail gehen.
Das hoffe ich. Und wir können das von der Folge auch jetzt hier in dieser Folge nochmal gebrauchen. Das Erste, was du uns mit uns geteilt hast, ist, dass die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen als Werwolf oder Verräter und als Bürger oder, wie nennen die es?
Loyaler.
Loyaler. Die gleiche ist.
Ja, aber das kommt auf die Verteilung an. Es gab da eine ganz spannende Formel mit, glaube ich, der Quadratwurzel aus der TeilnehmerInnenanzahl. Okay, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Aber ich habe es natürlich mal durchgerechnet. Gestern Nacht noch, als ich die Folge gesehen habe. Denn wir haben ja hier ein Verhältnis von 16 zu 4. Also 16 TeilnehmerInnen komplett, wovon jetzt 4 VerräterInnen sind. Und damit ist die Chance für Verräter und DorfbewohnerInnen, Loyale, gleich.
Ich liebe das. Das heißt, wir können uns jetzt hier eigentlich ja bei jeder Person fragen oder bei jedem Team, aufgrund von welchen psychologischen Variablen denken wir, dass die gewinnen oder nicht. Und ich frage dich jetzt erstmal so, bevor wir den Cast durchgehen, wer glaubst du gewinnt und wen magst du? Bauchgefühl, wer sind deine Lieblinge?
Also Lieblinge ist ein großes Wort, aber ich war sehr froh, dass Timon Krause dabei war. Denn du weißt, ich stehe auf dem Kriegsfuß mit allem Übernatürlichen. Und ich habe mir doch so gewünscht, dass wir anhand von Timon Krause mal die Tricks der Mentalisten, und da gibt's auch sehr spannende psychologische Forschung zu, der ganzen Sache mal auf den Grund gehen können.
Ich liebe das und ich verspreche dir, wir reden am Ende der Folge nochmal über Timon ein bisschen.
Okay, geil. Also deswegen, Timon, habe ich mich drauf gefreut. Und ansonsten, bei vielen Menschen habe ich gar nicht so einen richtigen Bezug zu. Und bin da relativ unvoreingenommen.
Ich folge nur meinen Crushes. Ich mag Sandy, weil die einfach mein Jugendcrush war. Martina finde ich auch aktuell irgendwie gibt die mir was. Irgendwas löst die mir aus. Ich finde Martina richtig, richtig cool. Mozzi, wie sweet kann man sein? Und natürlich Jorge. Ja. Wir brauchten einfach Jorge in der Reality-Welt. Du hast ja in einer Folge schon mal hergeleitet, warum Frauen eher gewinnen. Die Zusammenfassung davon ist Geschlechterstereotype. Also weil wir Frauen eher zuschreiben, warm und fürsorglich zu sein, dass wir denen eben auch eher vertrauen. Aber ich dachte, in dieser Folge können wir das alles nochmal ein bisschen genauer aufdröseln anhand von Stereotypen. Denn ich glaube, was man braucht, um Verräter zu gewinnen, ist vor allen Dingen Vertrauen in die Person. Und vielleicht auch ein bisschen, dass man die als kompetent wahrnimmt. Kompetent, weil ich glaube, dass, um das Spiel zu gewinnen, man auch so ein bisschen Strategie braucht. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass wir nach Leuten suchen sollten, wenn wir jetzt überlegen, wer könnte gewinnen, die irgendwie beides haben. Und deshalb dachte ich, wir gehen auf jeden Fall den gesamten Cast noch durch, aber wir machen das diesmal nicht einfach so, sondern wir machen das direkt mit Hilfe des Stereotype-Content-Models. Denn wir lieben das ja eh beide.
Können wir das für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, nochmal zusammenfassen?
Das ist ein Modell, was Personengruppen auf 2 Dimensionen einordnet. Nämlich auf den Dimensionen Wärme und Kompetenz. Und das ergibt deshalb Sinn, weil wir im Zweifel, wenn wir bedroht sind, innerhalb von Sekunden entscheiden müssen, will diese Person uns schaden oder nicht? Also ist die warm oder kalt? Und zweitens, kann die uns überhaupt schaden? Also hat die Kompetenz, uns zu schaden? Und deshalb, ist so die Theorie, haben wir Stereotype für bestimmte Personengruppen, die uns erleichtern sollen, innerhalb von Sekunden eben einzuschätzen, wer ist wie warm und wer ist wie kompetent. Und so formieren sich eben Stereotype über diese Personengruppen, die dann aber auch zu Gefühlen führen, die wir den Personengruppen gegenüber haben. Und das ist ganz wichtig, das werden wir jetzt wahrscheinlich 100-mal wiederholen, diese Stereotype entsprechen nicht der Wahrheit. Das sind Stereotype, die einfach vereinfachen sollen, wie wir über Menschen denken, anhand von äußerlichen Merkmalen. Das heißt aber nicht, dass die Personen, auch wenn wir die jetzt hier einordnen, so sind, sondern dass, wenn wir eine Entscheidungshilfe brauchen innerhalb von Sekunden, dass wir so denken, dass sie so sind, auch wenn das nicht stimmt. Denn alle Menschen sind alles. Wir haben alle warme Anteile, wir haben kalte Anteile und wir sind in gewissen Bereichen kompetent und in anderen absolute Loser. Ich zum Beispiel schreibe ohne weiteres gerne einen wissenschaftlichen Artikel, aber scheitere regelmäßig daran, Rechnungen zu schreiben. Vor allen Dingen innerhalb der Frist, die ich dann dafür habe. Bin ich jetzt kompetent oder nicht? Wer weiß das? Kommt drauf an, welche Dimensionen wir uns angucken. Also wir sind alle alles, ne?
Wir sind alle alles, weil wir vielschichtig sind. Aber vor allem, wenn wir Leute das erste Mal treffen, wenn wir die noch nicht so lange kennen, beurteilen wir die natürlich innerhalb von Sekunden. Und die Theorie sagt ja, dass wir die dann halt vor allem auf diesen zwei Dimensionen beurteilen und innerhalb von Sekunden uns ein Urteil über die fällen und die einordnen nach diesen zwei Sachen, sind die warm oder kompetent oder beziehungsweise nicht, sind die warm oder kompetent. Das sind ja zwei Dimensionen, die sich nicht ausschließen, sondern wie warm sind die und wie kompetent sind die. Sind die für uns hilfreich oder bedrohlich? Können wir denen vertrauen oder nicht?
Ganz genau. Und mir ist aufgefallen, der Cast vom Die Verräter, der liefert eigentlich viele Personengruppen, über die wir Infos haben in diesem Modell, sodass wir die jetzt ganz geil da einordnen können. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Mozzi. Wo würdest du die einordnen?
Okay, wow, das kann jetzt natürlich auch sehr fies werden. Ich würde sagen, sehr warm, mittelkompetent.
Verstehe ich, wo das herkommt. Ich glaube auch, dass man die als sehr, sehr warm wahrnimmt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir die halt schon kennen, ne? Also viele Menschen haben schon ein bisschen parasoziale Beziehungen mit der und die ist halt wahnsinnig warm. Als schwarze Frau wird man ohne Vorinfos eher bei mittelmäßig warm eingeordnet. Was ja auch schon so ein bisschen fies ist. Ich glaube, der Hintergrund davon ist die Dehumanisierung, die wir schwarzen Frauen gegenüberbringen durch die Kolonialisierung, dass wir eben traditionell in einer Gesellschaft sozialisiert werden, die schwarzen Frauen diese Wärmedimension eher abspricht im Vergleich zu weißen Frauen. Die Mozzi arbeitet aber hart dagegen, deswegen stimme ich dir zu, dass die meisten Menschen, gerade wenn man sie kennt, sie eben eher hoch auf der Wärmedimension einordnen. Kompetenz, mittel bis hoch, gehe ich mit. Die Assoziation, die schwarze Frauen in diesem Modell hervorrufen, sind ambivalent. Also teilweise geht so mit Bewunderung einher und teilweise werden sie aber auch stereotypisiert als Angry Black Woman. Aber wie gesagt, ich glaube, die Mozzi hat schon Vorarbeit geleistet, dass sie ein bisschen eine andere Stereotypisierung hier bekommt und ihre Chancen auf jeden Fall gar nicht so schlecht sind zu gewinnen. Wobei ich bei dir zustimme mit der Kompetenzdimension. Ich glaube, die kann nicht so gut auch strategisch da handeln, weil die hier so warm ist und so empathisch, dass es der schon schwerfällt. Obwohl das ja eigentlich kein Widerspruch sein muss. Aber bei der sehe ich das schon so auch in der ersten Folge.
Ich habe ein bisschen Angst über die weiteren Leute, wie du mich jetzt fragen wirst, wie ich die als warm und kompetent einschätze. Ich werde versprechen, dass ich das ganz ehrlich, mein erstes Bauchgefühl dir sage. Und ich glaube, wenn wir uns dann am Ende meine Antworten ansehen, werden wir sehen, dass ich auch immer noch ganz klar so diese Geschlechterstereotype in mir trage. Aber mach mal go.
Jan Hofer ist dieser Nachrichtensprecher.
Eher warm und eher kompetent. Hochwarm, mittelkompetent.
Finde ich spannend, dass du das sagst. Ich schätze den tatsächlich als hoch ein. Ich glaube, dass der gar nicht so schlechte Chancen hat in dem Ganzen. Der ist ein weißer Mann. Das heißt, wir denken eh, dass der kompetent ist. Von der ersten Stereotypisierung. Und ich glaube, dem kommt noch zugute, dass der halt Nachrichtensprecher war. Ich glaube, das schafft wahnsinnig viel Vertrauen. Du bist so diese ehrliche Person, die nur die Wahrheit raushaut. Und ich glaube, da gewinnt der auf der Wärmedimension, weil nach dem Stereotyp-Content-Modell wäre der auf der Wärmedimension eher beim Mittel als weißer Mann. Aber ich glaube, das haut der raus, weil der Nachrichtensprecher ist.
Okay, ich glaube, da würde ich kurz widersprechen. Denn wir haben ja ganz viel Forschung in der Sozialpsychologie dazu, wo wir bestimmte Personengruppen einordnen oder wo Menschen generell bestimmte Personengruppen einordnen. Und da ist ja mal das Beispiel, Geschäftsmänner sehen wir als sehr kompetent, aber nicht so warm. Frauen sehen wir als nicht so kompetent, aber sehr warm. Okay, jetzt kommt was Schlimmes. Die Leute, die wir als nicht warm und nicht kompetent sehen, sind zum Beispiel Menschen, die drogensüchtig sind. Was, und muss immer nochmal dazu sagen, das ist nicht akkurat, das ist einfach so wie diese Leute eingeordnet werden, wie die wahrgenommen werden, was natürlich halt auch voll schrecklich ist, was dazu führt, dass die dehumanisiert werden, dass die weniger Hilfe kriegen. Aber so werden die halt eingeordnet. Und FeministInnen werden typischerweise auch als wenig warm und wenig kompetent eingeordnet. Und ältere Menschen werden ja auch als sehr warm, aber nicht kompetent eingeordnet. Und das Recht, dass der Jan natürlich ein weißer Mann ist, ein weißer Geschäftsmann wahrscheinlich auch, dadurch, dass er ein Nachrichtensprecher ist, weißer Mann im Anzug, dadurch müsste er eigentlich sehr, nicht so warm, aber sehr kompetent eingeordnet werden. Aber der ist ja auch schon jetzt ein bisschen älteres Semester. Okay, ich will nicht sagen, dass er ein alter Mann ist, aber ich glaube, er ist ja der Älteste vom Cast. Ich glaube, dass er über 70 ist, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, dass er wahrscheinlich schon deshalb bei mir als warm gilt, weil er halt älter ist. Also ganz typisch eigentlich, so wie wir generell Personengruppen einordnen.
Und ich glaube, also voll geil, dass du die Altersdimension noch mit reingebracht hast. Die habe ich voll vergessen. Das stimmt natürlich auch. Aber ich glaube, dass halt, also einerseits ja die Wärme, die bleibt, oder die bleibt hoch bei dem, aber ich glaube halt auch, dass dadurch, dass der Nachrichtensprecher war, die Kompetenz weiter bleibt. Und das ist ja nicht typisch für ältere Menschen. Deswegen glaube ich, hat der einfach gute Chancen.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Joachim.
Okay, ich glaube, dass man den typischerweise als sehr kompetent, aber nicht so warm einschätzt.
Ich mit. Jetzt auch keine Sonderinfos zu dem. Und ich glaube deswegen, weil viele die nicht haben, bleibt der in der Kategorie weißer Männer. Von der ersten Einschätzung.
Wayne. Den finde ich warm und kompetent.
Findest du den warm?
Zumindest mein erster Eindruck. Ja, schon auch. Mittelmäßig warm.
Mäßig, ja. Ich glaube, ich habe einfach keine Zusatzinfos. Deswegen bleibt er bei mir wahrscheinlich in der Stereotypisierung eines weißen Mannes. Joe Laschet. Einfach der Sohn von Armin Laschet. Was geht ab?
Ich finde das ja schon irgendwie geil, dass er sich so voll aus der Familie abgrenzt und sagt so, ja, ich möchte kein Politiker werden. Ich mache jetzt Mode-Influencer. Das finde ich schon stark. Ich glaube, das ist schon ein Statement. Cool. Ich könnte mir vorstellen, und da habe ich jetzt auch viele Stereotype, dass es in seiner Familie nicht unbedingt was ist, was jetzt so total gut angekommen ist.
Das glaube ich auch. Wie warm, wie kompetent?
Nicht warm, sehr kompetent.
Auch ein typischer weißer Mann. In diesem Modell. Thaddäus.
Voll kompetent, nicht so warm.
Same, same, but different. But different ergibt keinen Sinn. Das sehe ich ähnlich. Ralf Bauer.
Voll kompetent, nicht so warm.
Auch wieder ähnlich, ne?
Mhm.
So, jetzt kommt der Mentalist. Der Timon.
Voll kompetent, nicht so warm.
Ja. Ich merke, die weißen Männer, bei denen sind wir sehr stereotyp, ne?
Total stereotyp, ne? Dass wir die genauso wahrnehmen, wie die Forschung das sagt, dass wir beim weißen Männern das Gefühl haben, die sind nicht warm, aber ultra kompetent.
Und damit wirklich keine guten Kandidaten für den Sieg bei die Verräter.
Nein. Weil ja nämlich, wie du gerade uns schon erklärt hast, als guter Verräter oder als gute Verräterin muss man Vertrauen aufbauen. Und das kann man halt vor allem dadurch, wenn man warm auf andere wirkt.
Ganz genau. Gehen wir weiter zu Younes.
Total warm, mittelmäßig kompetent. Oh Gott, fuck. Bedeutet das, dass ich eine Rassistin bin? Oder beziehungsweise, dass ich vielleicht rassistische Stereotype internalisiert habe? Vielleicht ein bisschen, ne?
Es ist auf jeden Fall in line mit dem, was die Forschung findet, wie wir migrantische Männer, nicht weiße Männer einordnen. Nämlich als weniger kompetent als weiße Männer und aber auch als weniger warm. Und ich würde sagen, da bist du ja schon mal anders. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der halt einfach warm ist, ne? Und der strahlt das auch direkt aus. Das heißt, ich würde sagen, der hat alles in allem ein bisschen höhere Chancen, da das Rennen zu machen, als die Kandidaten, über die wir vorher gesprochen haben. Aber allerdings auch keine besonders hohen, wenn wir jetzt nach dem gehen. Marie Reim.
Ich will nochmal betonen, alles, was ich hier sage, ist mein erster Eindruck. Das bedeutet nicht, dass die so sind oder dass ich davon ausgehe, dass die so sind. Aber mein erster Eindruck von Marie Reim, sehr warm, nicht kompetent.
Auch da wieder absolut in Übereinstimmung mit dem, was die Forschung findet, wie wir weiße Frauen sehen. Nämlich
vor allem junge weiße Frauen.
Genau, vor allen Dingen junge weiße Frauen. Ich liebe, dass du diese Altersdimension die ganze Zeit mitdenkst, das habe ich völlig vergessen. Aber ja, genau, als warm und nicht besonders kompetent. Es passiert ja nachher noch was mit ihr, was das alles ein bisschen aufwühlt, aber so vom ersten Eindruck, ja, hatte ich jetzt auch keinen anderen. Ne? Nach diesem Modell oder nach dieser Forschung sind die Gefühle, die wir weißen Frauen gegenüberbringen, so ein bisschen Bewunderung, aber auch so paternalistisches Mitleid, abhängig vom Kontext. Sandy Mölling.
Mittelwarm, mittelkompetent. Die kommt mir nicht so warm vor. Woran liegt das?
Die ist halt schon in der ersten Folge, finde ich, ziemlich strategisch. Und die misstraut auch Leuten und so. Das ist ja ganz anders, als die Marie da sich gibt. Zumindest bis zu dem Vorfall, über den wir gleich sprechen. Und deswegen gehe ich da auch bei dir mit, dass die einerseits würde ich die als kompetenter einordnen als andere da, weil die halt schon so ein bisschen strategisch auch denkt. Und ich glaube auch, was da auch mit einspielt, ist, die kennt man jetzt wieder ein bisschen mehr, weil die halt einfach voll der Star war. Und die hat einfach die No Angels gerockt. Das ist ja schon krass, was vielleicht sie auf der Kompetenzdimension ein bisschen steigen lässt und auf der Wärmedimension ja ein bisschen wieder sinken lässt. Mirja Dumont.
Sehr warm, mittelkompetent.
Gehe ich mit, aber auch, weil ich einfach keine Infos zu der habe. Und das ist schon krass, ne? Wie das wirklich, wenn wir keine Infos haben, wir genauso stereotypisieren, wie die Forschung das auch nahelegt. Charlotte Würdig.
Mittelwarm, mittelkompetent.
Spannend. Wieso ordnest du die als nicht so warm ein? Das wäre ist jetzt ja anders als im Modell.
Vielleicht, weil ich die mit Sido assoziiere und die deswegen in meinem Kopf für mich so eine Härte hat.
Das kann ich nachvollziehen. Das heißt, dann hat die echt nicht so gute Chancen auch wieder, ne? Schon ein bisschen auf der Wärmedimension verloren, was bei Verräter wahrscheinlich die wichtigste Dimension ist. Und mittelkompetent reißt es jetzt halt auch nicht raus. Ne? Dann haben wir noch Janine Ullmann.
Total warm, mittelkompetent.
Kann ich nachvollziehen. Also dieser Block der Frauen ist auch relativ nah an dem, wie wir generell weiße Frauen stereotypisieren, wenn wir das zusammenfassen. Und ist, wie du uns ja so cool schon mitgeteilt hast in deiner Folge, damit sehr qualifiziert, Siegerinnen zu werden von Die Verräter. Gehen wir weiter. Martina Voss-Tecklenburg.
Nicht warm, voll kompetent.
Martina. Es ist krass, ne? Wie das bei uns drin ist mit den Stereotypen. Sie ist eine queere Frau und das ist typisch. Die wird genau da stereotypisiert, was du eben über Feministinnen gesagt hast. Wir kriegen Einbußen auf der Wärmedimension, was voll krass ist, weil alles, was ich mache, ist über Verbindung unter Frauen und Liebe und Revolution durch Verbundenheit sprechen. Und trotzdem, Feministinnen werden so abgestraft auf dieser Wärmedimension. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich als Feministin betiteln würde, aber queere Frauen werden ähnlich kategorisiert wie eben Feministinnen. Und das ist genau das, was du sagst. Wir kriegen ein bisschen Kompetenz mehr zugeschrieben als Heterofrauen. Allerdings Einbußen auf der Wärmedimension. Und damit hat die jetzt auch nicht die allerhöchsten Chancen, da zu gewinnen. Nach diesem Modell. Was ich dann rausgefunden habe, ist, die ist bisexuell. Wusstest du das?
Ich kannte die vorher gar nicht.
Die war erst mit einer Frau verheiratet, jetzt ist sie mit einem Mann verheiratet.
Ach, spannend.
Hatte ich auch noch. Ich finde die cool. Ich bin ein Fan. Also egal, wen sie liebt, ich bin ein Fan. Ich finde sie cool. Hoche.
Teilwarm, nicht kompetent.
Genau da, wo wir queere Männer einordnen, ne? Und ich glaube dadurch, dass der nochmal die Besonderheit mitbringt oder auch so ein bisschen, wo ich auch Martina einordne, dass die halt mit Geschlechterstereotypen ganz klar brechen, ist das eine Sonderheit, die wir mitdenken müssen in dem Ganzen, unabhängig davon, wo wir die einordnen. Weil unser Gehirn ja darauf gepolt ist, dass wir alles, was wir nicht gut einordnen können, eh erstmal anstrengend finden. Dass die zwei alleine deshalb schon ein bisschen schlechtere Chancen haben, weil die anstrengender zu verarbeiten sind, wenn man das mal ganz fies und klar ausdrücken will.
Wir können wahrscheinlich auch sagen, dass die in Anführungszeichen fremd sind, weil die nicht in dieses klassische Bild von Geschlecht reinpassen. Und alles, was uns nicht so vertraut ist, dem vertrauen wir auch nicht.
Ganz genau. Es gibt super spannende Forschung zu Vertrauen. Und da wird eben gezeigt, dass je einfacher zu verarbeiten, je vertrauter das eben dadurch ist, desto mehr mögen wir das und desto mehr vertrauen wir. Und ja, das challengen die zwei ja ganz eindeutig damit, dass sie mit Geschlechterstereotypen brechen. Jetzt will ich dein Fazit.
Okay, ich bin richtig froh, dass du die beiden Dimensionen nochmal mitgebracht hast und dass wir auch die ganzen Leute hier nochmal eingeordnet haben. Denn das Modell sagt ja, dass wir, wenn wir Leute sehen, dass wir innerhalb von Millisekunden so eine Bewertung treffen in unserem Kopf wie warm und wie kompetent die sind. Dass wir dann anhand dieser Einordnung die Leute auch bewerten und denen vertrauen oder nicht oder die als hilfreich empfinden oder nicht. Und die Forschung zeigt ja auch, dass verschiedene Personengruppen relativ ähnlich auf diesen Dimensionen eingeordnet werden und dass es oft ja aber nicht akkurat ist. Und ich bin ja eine Forscherin der Geschlechterstereotype oder generell der Stereotype, aber vor allem der Geschlechterstereotype. Deswegen möchte ich eigentlich immer glauben, dass ich diese Vorurteile so ein bisschen mehr abgebaut habe. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was so mein erstes Bauchgefühl auf diesen zwei Dimensionen gegenüber diesen ganzen Teilnehmenden ist, dann ist das einfach total, fällt es total klassisch in dieses Bild rein, dass wir Frauen als nicht so kompetent, aber sehr warm wahrnehmen und Männer, vor allem weiße Männer, als kompetent, aber nicht so warm. Das hätte ich gerne anders gesehen. Oder hätte ich gerne von mir anders geglaubt.
Voll, und wir wissen ja auch, wie du schon sagst, dass das nicht stimmt, dass Menschen vielschichtig sind und da Frauen absolut kompetent sind auch und andersrum Männer auch sehr warm sein können. Und ich glaube aber, dass das bei Verräter diese schnelle Einordnung, dieses kurze Bauchgefühl, dass das eine große Rolle spielen wird, darin, wen die nominieren, wen die töten nachts, vor wem die Angst haben, wem die vertrauen. Und damit darin, wer gewinnt. Aber das Ganze ist natürlich schon auch komplexer als nur dieses Stereotype-Content-Modell, weil ja einerseits Gruppenprozesse mitspielen. Also wie verstehen die sich innerhalb der Gruppe der Verräter und der Unschuldigen? Und andererseits haben wir ja schon gesagt, dass zum Beispiel jetzt bei den queeren Personen auch dieses Brechen mit Geschlechterstereotypen mitschwingt als rein kognitiver Prozess. Aber es spielt ja auch noch mit, dass wir alle in einer Gesellschaft sozialisiert werden, die diskriminierend ist, ne? Und das können wir auch noch, oder sollten wir versuchen, auch noch mitzudenken. Also es ist nicht nur so, dass vielleicht ein Roche schwieriger zu verarbeiten ist, sondern auch, dass wir von klein auf lernen, dass eben Männer, die keinem stereotypen Männlichkeitsbild entsprechen und auch queere Männer dafür Hass erfahren und abgewertet werden, weil wir halt alle queerfeindlich sozialisiert werden. Und genauso bei Mozzi, die auch noch aus anderen Gründen abgewertet werden kann, als dass sie nur rein kognitiv sozusagen als nicht so kompetent und nicht so warm eingeordnet wird, wie jetzt eine weiße Frau, weil wir alle rassistisch sozialisiert sind. Auf jeden Fall auch noch Dimensionen, die wir mitdenken können, genauso wie die Gruppendimension. Das heißt, das Ganze ist wahnsinnig komplex und wir haben ein paar Sachen anhand, von denen wir vorhersagen können, wer vielleicht gewinnt. Aber so ganz können wir es auch nicht wissen. Das heißt, es bleibt auch für uns spannend.
Ich finde aber spannend, dass die ProduzentInnen vor allem die Leute ausgewählt haben, die ich jetzt als warm oder als eher warm eingeschätzt habe. Weil zum Beispiel der Wayne kam mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke, als, bis auf jetzt den Yunus, als der wärmste Mann vor. Und ich glaube, wenn die zum Beispiel Lambi als Verräter eingesetzt hätten, dass man den relativ schnell enttarnt hätte, weil der wirkt auf mich nicht vertrauensvoll. Wahrscheinlich, weil das auch Stereotype sind, ne? Weil wir Männern auch einfach nicht so sehr vertrauen wie Frauen.
Und sein, das haben die schon auch klug gemacht. Dass man, also der Schritt zu sagen, Mozzi ist eine Verräterin, wird auch schwer sein, weil die halt wirklich wahnsinnig warm ist.
Und weil man einfach vertrauen will.
Man will vertrauen. Und spannend dann trotzdem nochmal so ein Roche, der trotz einer sehr hohen wahrgenommenen Wärme kein Vertrauen erzeugt. Allein durch dieses Brechen mit den Geschlechterstereotypen. Jan verdächtigt den ja sofort und alle sagen auch, sein Verhalten ist overdone. Der ist drüber, ne? Das spricht das ja literally aus, was wir gerade gesagt haben. So viel zur ersten Einordnung. Wir müssen noch über dieses Spiel reden. Was ist dein Eindruck davon? Ist dir irgendwas aufgefallen?
Mir ist aufgefallen, dass Lambi da steht und rumkommandiert. Das hat mich jetzt nicht verwundert, denn ich sag's ganz ehrlich, sorry an alle Let's Dance-Fans, ich bin von dem kein Fan, denn ich mag einfach keine Männer, deren ganzen Persönlichkeit so darauf aufbaut, herablassend und fies zu anderen Menschen zu sein. Vor allem so unter dem Deckmantel der radikalen Ehrlichkeit.
Hasse ich auch.
Also Dieter Bohlen, Joachim Lambi und dann noch dieser Juror aus England ist der, glaube ich, oder Amerika von American Idol. Ich habe seinen Namen vergessen. Die sind für mich einfach so eins und es gibt mir gar nichts.
Mir hat das auch noch nie was gegeben. Wenn ich zurückdenke, also inzwischen verstehe ich, warum ich Dieter Bohlen einfach nur fürchterlich finde. Aber auch schon früher war ich immer so, das ist doch nicht witzig. Also offensichtlich fühlen sich die Menschen schlecht, über die du Witze machst. Wie kannst du das witzig finden? Also, und man kann sich auch über Leute lustig machen, ne? Ich liebe das, mich mit guten FreundInnen auch auf die Schippe nehmen zu können, auch über Eigenarten, auch ärgernd und piesackend ein bisschen. Aber das ist ja eine Gratwanderung, zu merken, ab wann verletzt du eine Person. Und das ist ja wirklich Humor. Da reinzugehen, wo du weißt, ich verletze noch nicht, aber ich kann ein bisschen, ja, vielleicht ein Verhalten outcallen, was der anderen Person nicht so bewusst ist oder so.
Und mich verärgert auch einfach total, dass Männer, die sich schlecht verhalten, dass denen dann aber so viel Macht zugesprochen wird und dass denen dann auch zugesprochen wird, dass deren Stimme auch mehr wiegt. Und das verärgert mich auch bei Let's Dance, dass ich oft das Gefühl habe, dass gesagt wird, okay, das Urteil von Joachim Lambi, das zählt am meisten oder das ist am wichtigsten oder dass dann drüber gesprochen wird, oh ja, sogar Lambi hat 9 Punkte gegeben, weil er sich halt dann die ganze Zeit so fies verhält oder so hart ist. Ich finde, ehrlich gesagt, unnötig hart. Und das dann quasi auf seine Meinung am meisten gegeben wird. Und sowas Ähnliches sieht man ja, finde ich, auch immer öfter bei Dieter Bohlen. Dass die Kandidatinnen dann auch sagen, okay, am meisten möchte ich gerne den Dieter von mir überzeugen. Und kennen wahrscheinlich auch viele so im Privatleben, dass dann halt vor allem die Männer, die besonders herablassend oder in Anführungszeichen hart sind, dass man deren Anerkennung am meisten hinterherhechelt. Ich finde, das sollten wir einfach nicht mehr machen.
Na auch, und ich finde, das ist, was du da sagst, ein richtig guter Punkt, wo wir nochmal das Patriarchat aus unserem Inneren heraus arbeiten können, indem wir uns immer wieder fragen, von wem will ich eigentlich die Anerkennung? Und dann uns sagen, hey, ich will die Anerkennung von meinen FreundInnen, weil die halte ich für sehr kompetent. Ich will die Anerkennung, weiß ich nicht, von dir zum Beispiel jetzt hier im Podcast. Aber wenn irgendein Uli um die Ecke kommt und uns einen Hasskommentar schreibt, dann ist das nicht die Gunst, auf die ich angewiesen bin. Weil der ist inkompetenter als du. Nur weil der scheiße ist, heißt das nicht, dass der kompetent ist.
Und ich finde, es wird auch viel zu oft Unfreundlichkeit mit Ehrlichkeit verwechselt. Denn man kann auch radikale Kritik geben und nett dabei sein.
Absolut.
Es ist mir in der Uni auch öfter aufgefallen, dass halt vor allem so diese alten Professoren oder älteren Professoren, dass die, wenn die Feedback auf was gegeben haben, dass die einfach unfreundlich waren und herablassend und die Leute danach das Meeting verlassen haben und völlig fertig waren. Und ich habe irgendwann dann mal angemerkt, dass ich noch nie so konstruktives, gutes Feedback gekriegt habe, wie als ich da diesen Forschungsaufenthalt in New York hatte. Das war bei einer weiblichen Professorin. Und da haben dann viele der männlichen Professoren, das war so ein Meeting, gesagt, ja, aber wir können ja nicht immer alle hier nur auf Kuschelkurs gehen. Und das halt dann direkt angenommen wird, wenn jemand nicht unfreundliches, hartes Feedback gibt und dich in den Boden stampft, dass es dann ein Kuschelkurs ist. Denn ich glaube, ich habe halt auch noch nie so kritisches Feedback wie von der Professorin aus Amerika gekriegt. Aber die hat es halt einfach nett gesagt. Die hat halt gesagt, okay, ja, wir haben hier was, wir können damit arbeiten, aber folgende Punkte, da müssen wir besser drüber nachdenken. Das könnten wir noch anders machen. Das hier ist noch nicht ganz klar.
Ich finde das so einen wichtigen Punkt, den du ansprichst. Vor allen Dingen in einer kapitalistischen Gesellschaft ist das einfach was, was wir so tief drin haben, dass Arbeit hart sein muss, dass es wehtun muss, dass wir uns quälen müssen. Und wenn wir uns angucken, was führt zu Erfolg, was macht Menschen groß im Sinne von, führt zu wirklich Erfolg im Sinne von einem guten Projekt, dann ist das nicht das. Es muss nicht sich schlimm anfühlen, damit du gut bist. Das ist einfach nicht so. Aber das steckt an uns allen drin.
Absolut. Und die Professorin aus Amerika, anstatt an den Rand zu schreiben, das macht keinen Sinn, was du hier sagst, hat die immer dran geschrieben, I'm mystified. Also ich bin mystifiziert.
Genau.
Und es ist der gleiche Inhalt, aber einfach anders ausgedrückt. Und ich finde, das kann man schon auch in jeglichem Kontext voneinander erwarten, dass man einfach ein bisschen nett mit sich umgeht. Dieses, dass Leute sagen, ich bin einfach ehrlich und direkt und damit verbergen wollen oder damit legitimieren wollen, dass sie unfreundlich sind und sich wie Arschlöcher verhalten, das macht mich rasend.
Das macht mich auch rasend. Aber das ist ja nicht das Einzige, was in diesem Spiel passiert ist, sondern Marie hat sich auch dieses Schild geholt und sich dadurch gesaved. Und meine Gedanken dazu sind, dass das maximal dumm war. das Verhalten war dumm. Ich möchte sie nicht als dumm bezeichnen, ganz klar. Ich glaube, dass sie da einfach nur nicht strategisch klug gehandelt hat, weil sie hatte diesen Spielvorteil, eine weiße Frau zu sein, den hat sie in dem Moment verspielt, weil sie einfach mit den Stereotypen, die ihr zugute gekommen sind, was ja schon unfair ist, ne? Weil sie hat die bekommen, ohne was dafür zu tun, aber mit den Stereotypen hat sie gebrochen, indem sie egoistisch gehandelt hat. Und ich glaube, sie hat dadurch Einbußen bekommen auf der Wärmedimension. Und wir sehen das ja dann auch später, dass das nicht gut ausgeht.
Ich fand das mit ihrem runden Tisch absolut spannend. Auch. Gehen wir direkt zum runden Tisch oder sprechen wir erst über den Mord noch?
Mein nächster Punkt ist Timon. Ich habe das hier chronologisch aufgelistet. Und dir ist ja auch ein Anliegen, über den Mentalisten zu sprechen. Das heißt, ich sag erst, was ich denke. Und dann will ich einen Rant. Ich erwarte einen Rant von dir. Du hast ja schon vorweggenommen, du hältst nichts von dem. Ich halte natürlich auch nichts von Mentalisten. Und ich glaube auch, dass einfach seine Fähigkeiten maximal überschätzt werden. Auch bei die Verräter hier. Die haben ja alle direkt Angst vor dem. Und der macht direkt so, also er versucht es ja runterzuspielen, aber eigentlich auch nicht. Also sein Business ist ja, dass seine Fähigkeiten überschätzt werden. Und dann geht er so nach Veränderungen in der Aufregung. Zum Beispiel am Anfang, als denen gesagt wird, ob sie Verräter sind oder nicht. Und da habe ich gedacht, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, als wir über Lügen gesprochen haben bei Make Love, Fake Love. Ja, das kann eine Strategie sein, aber das ist auf jeden Fall keine saubere, wissenschaftlich kluge Strategie, weil zu gucken, ob jemand aufgeregt ist, kann halt alle möglichen Gründe haben. Menschen können auch aufgeregt sein, weil sie halt einfach Stress gerade in dem Moment empfinden, egal ob sie Verräter sind oder nicht. Man kann ja auch gestresst sein, ob man direkt als Unschuldiger auffliegt. Und das ist ja so ähnlich wie diese Lügendetektoren, die halt einfach Stress messen und damit auch eben kein zugelassenes, aus Gründen kein zugelassenes Messinstrument sind, weil sie halt nur messen, ob jemand gestresst ist und das nicht bedeutet, dass diese Person lügt oder nicht. Dafür haben wir einfach nicht genug Informationen. Weil generell an Pranger gestellt werden, ist halt einfach stressig. Also alleine schon an so einer Maschine angeschlossen zu sein, ist einfach stressig. Und im Grunde ist das ja genau, was dieser Mentalist macht. Und er sagt ja auch zu Marie, du hast gezittert, als du deine Maske abgenommen hast. Und denkt dann, dass er sie jetzt der Tat überführt hat, womit er ja auch falsch liegt. Und Marie sagt, ich habe gezittert, weil ich aufgeregt war. Das fasst meine Gedanken zu dem zusammen. Aber ich bin gespannt auf deine.
Okay, ich finde es spannend. Wir sehen das relativ unterschiedlich. Okay, ich habe ja schon geteasert. Ich bin eine Freundin des Übernatürlichen. Ich glaube da nicht dran. Ich bin absolut skeptisch. Ich bin da völlig raus. Ich glaube offensichtlich nicht, dass es Mentalisten gibt. Ich glaube auf gar keinen Fall, dass Timon Gedanken lesen kann. Ich glaube nicht, dass es Mentalisten gibt. Ich glaube aber halt schon, dass es Menschen gibt, die gute Beobachter sind und die daraus Fähigkeiten ziehen können.
Da gehe ich mit.
Und ich glaube, dass Timon einfach ein sehr guter Beobachter ist. Und das muss man ja auch sein. Ich habe beim Schauen mir gedacht, okay, nächste Woche, wenn ich dran bin, wir gehen die Forschung durch zu Mentalisten. Was sind deren Tricks? Was sind deren psychologischen Tricks? Was ist Cold Reading? Aber jetzt ist Timon ja leider schon rausgeflogen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das trotzdem noch machen können, weil er ist ja gar nicht mehr dabei.
Aber die anderen können ja auch genau das probieren. Ich finde, wir sollten das machen.
Ich finde eigentlich auch, wir sollten das machen. Ich schreibe das mal auf die Liste. Auf jeden Fall, was mir hier bei Timon aufgefallen ist, fand ich schon, dass er da eine gute Beobachtungsgabe hatte. Und ich fand, was der gesagt hat zwischendrin, fand ich gar nicht so schlecht. Weil ich fand, ich habe das eher so mitgekriegt, dass er, oder ich habe eher das so verstanden, dass Timon halt so nach Veränderungen in Leuten sucht. Aber halt, dass er nicht unbedingt danach sucht, wer ist jetzt nervös und wer nicht. Sondern, dass er halt so einen Vergleich sucht. Und da habe ich direkt so Parallelen zur Forschung gesehen. Denn da suchen wir auch immer so eine Baseline. Also wir suchen ja auch immer so einen Ausgangswert. Also zum Beispiel in aller psychologischen Forschung, in allen Experimenten, die wir machen, haben wir immer eine Kontrollgruppe. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, hilft Psychotherapie, könnte man das natürlich so erforschen, dass man eine Gruppe von Menschen hat, man misst, wie geht es denen, dann gibt man Psychotherapie und dann guckt man danach, geht es denen besser. Und wenn es ihnen danach besser geht als vorher, würde man sagen, ja, Psychotherapie wirkt, tolle Sache, das nehmen wir an. Das wäre aber methodisch, würde ich sagen, kein tolles Experiment, weil wir da halt nicht so eine richtige Vergleichsgruppe haben. Also wir haben da keine Baseline. Und deswegen, wenn wir eine gute Studie machen würden, würden wir eine Gruppe von Menschen nehmen, würden die teilen in zwei Gruppen, würden messen, wie ging es den Leuten, würden der einen Gruppe Psychotherapie geben und der anderen Gruppe nichts. Und dann würden wir die nach ein paar Wochen, sagen wir jetzt mal nach einem Monat, würden wir die wieder treffen und dann gucken, wie geht's denen. Und dann würden wir halt vergleichen, geht's der Gruppe, die Psychotherapie gekriegt hat, besser als der Gruppe, die keine Psychotherapie gekriegt hat. Denn es kann ja natürlich auch sein, dass einfach mit der Zeit es allen Leuten besser geht und dass es gar nicht durch die Psychotherapie gekommen ist, dass es den Leuten auf einmal besser geht. Also was ich damit sagen will, auch in der Forschung brauchen wir immer eine Vergleichsgruppe und wir brauchen immer einen Ausgangswert. Und ich habe beim Timon das Gefühl gehabt, dass das genau das ist, was der gemacht hat. Also dass er sich alle Leute vorher genau angeguckt hat und sich angeguckt hat, okay, wie sind die? Was ist so deren Grundstimmung? Was ist deren Grundaufregung? Wie verhalten die sich, in Anführungszeichen, im Normalen? Und sich dann nach dieser VerräterInnen-Entscheidung oder nach diesem runden Tisch angeguckt hat, wie verhalten die sich jetzt und wie ist da die Veränderung? Und ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich auch ein bisschen eine schlauere Idee ist, als einfach nur zu gucken, okay, wer ist jetzt nervös oder wer wirkt aufgeregt? Weil der dadurch, dass er ja schon das von vornherein mit reinnimmt, halt wirklich die Veränderung angucken kann. Und ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee ist. Und dass das auch schon zeigt, okay, ja, Timon ist wirklich ein guter Beobachter.
Eigentlich stimme ich dir in allem zu, generell, dass auch nach der Veränderung zu gehen die schlauste Strategie ist und dass Mentalisten sehr gute Beobachter einfach sind. Ich glaube nur, dass auch eine Veränderung in der Aufregung bei Unschuldigen stattfinden kann. Und das ist so das, was mich die Strategie in der Situation nur anzweifeln lässt. Ich glaube, dass der nicht durch den Anstieg der Aufregung Rückschlüsse darauf schließen kann, dass die Verräter sind dadurch.
Total, da würde ich dir auch zustimmen, weil man kann natürlich auch aufgeregt oder aufgeregter sein, wenn man sich denkt, oh Gott, wie verhalte ich mich jetzt als Unschuldige oder als Unschuldiger? Aber ich glaube, der hat ja auch nicht nur nach Veränderungen in Aufregung geschaut, sondern auch generell nach allen Veränderungen, ne? Wie viel die sprechen, wie die sich verhalten. Und ich fand das schon ziemlich spannend, weil der hat ja, glaube ich, 3 von 4 Verräterinnen in diesem Einzelinterview schon richtig erkannt. Oder beziehungsweise er hat die nicht direkt so outgecallt, aber er hat gesagt, ja, bei den Leuten sehe ich am meisten. Und das fand ich schon bemerkenswert.
Das können wir ihm auch mal geben, oder?
Das können wir ihm geben. Da sehen wir ja auch nochmal, das kommt nicht von ungefähr, ne? Das kommt nicht von ungefähr, dass er auch als Mentalist so erfolgreich ist. Denn er wird auch einfach ja ein richtig guter Beobachter sein. Und ich finde, das sieht man hier.
Na, jetzt ist er aber weg.
Ist er, ja? Und ich kann das verstehen. Ich hätte den auch als allererstes rausgewählt. Ich habe mir bei dieser ersten Wahl gedacht, wenn die Timon nicht wählen, dann ist das einfach nur bescheuert. Weil ich hätte den auch als die größte Gefahr eingestuft. Einfach dadurch, dass er ein guter Beobachter ist und ich glaube auch ein guter Manipulator. Also auch, was er gesagt hat, das hat schon alles Sinn gemacht.
Voll, ich hätte ihn auch sofort gewählt. Aber auch anderen gegenüber waren die ja super misstrauisch, wie sich an dem Tisch zeigt, an dem die sich verdächtigen. Es wird verdächtigt, ein bisschen Janine, aber vor allen Dingen Jorge und Marie. Keine Überraschung nach allem, was wir eben besprochen haben, oder?
Ja, absolut keine Überraschung.
Ich glaube, Marie hat einfach verloren, als sie dieses Schutzschild da genommen hat und Jorge sei zu drüber.
Ich fand das mit Marie an dem Tisch einfach so spannend, weil ich fand, einmal hat es für mich erklärt, warum die das Schutzschild genommen hat oder beziehungsweise diese Konversation danach hat das so erklärt, ne, dass die das Gefühl hatte, die kommt in dieser Runde nicht so richtig an, dass die das Gefühl hat, die ist so ein bisschen die Außenseiterin und dass der das wahrscheinlich Panik gemacht hat und die deswegen das Gefühl hatte, die brauchte diesen extra Schutz, weil sie ja nicht so richtig reinkommt. Und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, die Marie sticht auch am meisten da aus der ganzen Gruppe raus. Denn die ist auch die Jüngste, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Introvertiertste ist. Und ich finde das so spannend, weil eigentlich, wenn man sich anguckt, welche Leute suchen die Öffentlichkeit, welche Leute suchen das Rampenlicht, da gibt es ja auch Forschung zu. Das sind ja, gibt es viele Dimensionen, die man findet. aber unter anderem halt auch Extrovertiertheit. Also, dass man rausgeht, dass man mit den Leuten quatscht, dass man sich zeigen will. Und ich habe das Gefühl, dass die Marie gar nicht so extrovertiert ist. Die wirkt auf mich eher so sehr introvertiert. Und ich kann mir vorstellen, dass du vor allem dann in so einer Gruppe voller Leute, die maximal extrovertiert sind, dass du dich da verunsichert fühlst und dass du dich da auch nicht wohlfühlst.
Ich sehe das auch voll. Auch als sie da in Tränen ausgebrochen ist, das habe ich schon wirklich alles mitfühlen können und konnte mir das gut vorstellen. Die hat sich ja auch geöffnet darüber, dass das schon häufiger ein Problem von ihr ist. Schon seit der Schulzeit sogar. Sie sagt ganz verzweifelt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich glaube nicht, dass sie irgendeine Intention dahinter hatte. Und trotzdem glaube ich, dass sie sich die Wärmedimension zurückholt.
Sehr richtig guter Punkt. So habe ich das gar nicht gesehen.
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ihre Agenda war, aber ich glaube, das passiert und das Spiel ist neu aufgewühlt. Ich glaube nicht, dass sie in der nächsten Folge gleichermaßen verdächtigt wird.
Wohl natürlich, auch dass sie weint. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich eine von den Loyalen wäre, ob ich sie nicht verdächtigen würde, weil ich das so interpretieren würde, dass sie mit dem Druck nicht klarkommt. Weil man sich von außen natürlich schon auch denken kann, okay, Marie, es ist ein Spiel, es geht nicht um dich als Person, es geht darum, wem man nicht vertraut. Aber ich fand, Marie war ein richtig spannendes Beispiel dafür, worüber wir ja auch in diesen Make-Love-Fake-Love-Folgen gesprochen haben, dass beim Lügen Grenzen verschwimmen und dass halt auch in so Spielen Grenzen verschwimmen. Und selbst wenn es in dieser Nominierung, es ging ja nicht um sie als Person, die Leute haben ja nicht sie als Person nominiert und gesagt, wir mögen dich am wenigsten oder wir finden, dass du als Person generell am wenigsten vertrauenswürdig bist, sondern nur du in diesem Spiel. Und trotzdem hat sie das ja so mitgenommen, weil ja auch einfach für Menschen eins der schlimmsten Sachen ist, zu hören, ich vertraue dir nicht, du bist keine vertrauenswürdige Person.
Das ist auch ziemlich hart. Ich glaube, es kommt dann darauf an, inwiefern man ihr dieses Weinen auch abkauft. Und ja, na klar kann man das auch als Druck empfinden. Oder man kann es aber auch darauf zurückführen, dass sie halt gerade da so am Pranger gestellt wurde. Das haben ja schon wirklich viele ihren Namen genannt. Also es kommt wirklich darauf an, wie die anderen das Weinen interpretieren jetzt. Aber diesmal kommt sie noch davon und es ist Jorge, der getötet wird. Eine Überraschung.
Herausgewählt wird. Verbannt wird.
Verbannt. Wir ich müssen muss noch in den Jargon reinkommen.
Ja. Ich finde den Jargon hier auch richtig schwierig. In meinem Kopf sind die Loyalen immer die Dorfbewohner, weil in diesem klassischen Werwolf-Spiel sind es ja Werwölfe und DorfbewohnerInnen.
Bei mir
aber
auch.
Aber ja, wir werden das noch drauf kriegen.
Voll. Und bei mir ist jetzt aus Dorfbewohner Unschuldige geworden, glaube ich, ein paar Mal die Folge. Ich krieg das noch rein, ich verspreche es euch. Ich würde sagen, wir rappen ab und fassen zusammen, dass wir schon ein bisschen gut vorhersagen können, glaube ich, wer Chancen hat zu gewinnen und wer nicht. Aber das Ganze ist wahnsinnig komplex. Viele parasoziale Beziehungen spielen damit. Wer kennt wen schon? Gruppenprozesse spielen damit. Stereotypisierungen spielen damit. Diskriminierungsformen, die wir erlernt haben, spielen damit. Das heißt, es ist schon auch einfach trotzdem, es bleibt spannend. Es bleibt spannend.
Ich bin richtig gehypt.
Ich bin so gehypt. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Bevor wir ganz abschließen, muss ich noch was mit euch teilen. Denn wir sind ja auch ein Service-Podcast, um einmal kurz Elena Gruschka zu zitieren. Ich bin ja gestern aus Kolumbien wiedergekommen und mein Koffer ist weg. Oder beziehungsweise der kommt nach. Ich habe ja einen AirTag da drin. Ich weiß, dass der in Zürich vergessen wurde. Aber ich möchte mit euch allen teilen, es gibt so eine Montrealer Konvention oder so ein Montrealer Abkommen über irgendwas mit Fliegen. Und selbst auf einem Rückflug steht euch dann zu, dass ihr euch neue Sachen kaufen könnt und die Fluggesellschaft muss die bezahlen. Und die wollen euch dann oft hinhalten, aber das ist, was euch zusteht. Und auch zum Beispiel bei verpassten Flügen oder bei verspäteten Flügen, es gibt da zwei Zeiten. Ich glaube, das erste ist so zwischen 2 bis 3 Stunden Verspätung. Dann kriegt ihr, glaube ich, bis zu 250 Euro, selbst wenn euer Flug nur 10 Euro gekostet hat. Und bei über irgendwas zwischen 6 und 8 Stunden Verspätung kriegt ihr 650 Euro. Und da müsst ihr darauf bestehen, und am besten in der E-Mail dann eine Frist setzen und sagen, ich setze Ihnen diese Frist, um das zu bezahlen. Und wenn nicht, sehe ich mich gezwungen, auf Ihre Kosten einen Anwalt oder Anwältin zu engagieren. Und dann müssen Sie auch die Kosten dafür bezahlen. Hartnäckig bleiben.
Steht ein für das Geld, was euch zusteht. Tragt einen Helm. Gebt uns 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast, überall, wo ihr uns bewerten könnt. Aktiviert die Glocke und bis dahin küsse ich die feministische Revolution.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.